Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Mit Christopher Ricke.
Musik in der Religion, Religion in der Musik, das ist unser Thema. Unter anderem berichten wir aus einer amerikanischen Freikirche, die sich einem ganz besonderen Heiligen verschrieben hat, dem Jazzmusiker John Coltrane.
Well, for me, the music of John Coltrane.
Für mich ist die Musik von John Coltrane wie Beten, so sehe ich das. Ich spüre, wie die Musik zu mir spricht. Sie erlaubt mir, mich zu öffnen, empfänglich zu sein für das, was der Geist Gottes mir sagen will. Denn genau das ist es, was Beten bedeutet. Es ist eine Öffnung des Herzens.
Die Öffnung des Herzens. Das geht nicht nur mit John Coltrane, das geht natürlich auch mit Orgeln in Reformsynagogen, das geht mit Konzerten in Kirchen und im gemeinsamen Singen in Gottesdiensten. Wenn man sich mit Jazz beschäftigt, dann kommt man an John Coltrane nicht vorbei, ob Altsaxophon, Tenorsaxophon oder sogar Sopransaxophon. Das ist der Mann, der in den 40er, 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einer der ganz großen Jazz-Innovatoren war, der die Jazzwelt prägte und der auch heute noch viele Fans hat. Außerdem ist er heilig gesprochen worden. Nicht gerade vom Papst, aber von einer amerikanischen Freikirche. Unser Reporter Arndt Peltner war bei einem Gottesdienst in San Francisco.
An einem Sonntagmittag beginnt mit etwas Verspätung um 12.45 Uhr der Gottesdienst in der John Coltrane Church. Etwa 50 Menschen sind gekommen, alt und jung, Afroamerikaner und Weiße. Einige sind zum ersten Mal hier, andere kommen seit Jahren. Es ist eine äußerst entspannte Atmosphäre. Jeder lächelt hier jeden an. Die Pastorin der Gemeinde, Vanika Stevens, verwendet den Begriff Baptized in Sound. In Anlehnung an die Taufe mit geweihtem Wasser wird man hier mit dem Klang John Coltranes in die Glaubensfamilie aufgenommen.
Das geht auf die Gründung zurück, wie alles angefangen hat. Es war durch diese Klangtaufe, die unsere Gründer Bischof King und Mutter Marina 1965 in einem Jazz-Workshop in San Francisco erlebten. Sie sahen damals einen Auftritt von John Coltrane. Sie waren dort, um ihren ersten Hochzeitstag zu feiern, und alles fing mit John Coltrane an. Sie waren den ganzen Abend dort und total gebannt von der Musik und dem, was sie in dieser Nacht erlebten.
In einem Jazzclub hätten die beiden den Heiligen Geist durch die Musik erfahren, heißt es auf der Webseite der Gemeinde. Nachdem John Coltrane im Juli 1967 im Alter von gerade mal 40 Jahren verstarb, kam man zu regelmäßigen Hörtreffen mit Freunden zusammen. Hier spürte man erneut die Kraft von Coltranes Musik und Worten, den wenigen, die er zu seiner Musik gesagt hat. Das führte zur Gründung des Yardbird Temple. Man orientierte sich an Coltrane, war aktiv mit der Black Panther Party verbunden, beteiligte sich auf den Straßen am Kampf für soziale Gleichheit. Mitte der 80er Jahre sprach die African Orthodox Church John Coltrane heilig. Der Tempel wurde umbenannt in St. John Will I Am Coltrane African Orthodox Church.
We don't care how they act.
Uns ist es egal, wie andere darauf reagieren. Sie können so reagieren, wie sie wollen. Wir haben eine Mission, der wir folgen. Eine Mission von Gott, diese Arbeit zu tun, Coltranes Bewusstsein in der Welt zu verbreiten. Dafür brauchen wir nicht die Zustimmung aus Rom. Gott selbst hat uns dafür das Mandat gegeben.
Jahrzehntelang war die John Coltrane Church Teil des Fillmore Districts von San Francisco, einem ehemaligen afroamerikanischen Zentrum in der City by the Bay, in dem der Jazz und der Blues gefeiert wurde. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Auch die Kirche selbst verlor vor ein paar Jahren das Dach über dem Kopf. Die Gentrifizierung verändert alles in der Stadt. Die John Coltrane Church hat mittlerweile neue Räume gefunden und teilt sich nun ein Kirchengebäude mit der St. Cyprian's Episcopal Church auf Turk Street.
The power of love does not care about Donald Trump. It really doesn't. Love does what it needs to do, and that is exist.
An diesem Sonntag findet zuerst eine Meditation statt. A Love Supreme, Coltranes Meisterwerk, wird gespielt. Als berichtender Journalist bin ich wohl der Einzige im Raum, der nicht die Augen schließt und sich von der Musik erfüllen lässt.
Well, for me, the music of John Coltrane, it's like praying.
Für mich ist die Musik von John Coltrane wie beten. So sehe ich das. Als Mutter, als Seelsorgerin, als Pastorin der Coltrane Church bin ich sehr beschäftigt. Und manchmal habe ich nicht die Zeit, mich hinzusetzen und 20 Minuten in mich zu gehen. Aber ich kann auf alle Fälle John Coltranes Musik hören und mich so auf den Tag vorbereiten. Ich spüre, wie die Musik zu mir spricht. Sie erlaubt mir, mich zu öffnen, empfänglich zu sein für das, was der Geist Gottes mir sagen will. Denn genau das ist es, was Beten bedeutet. Es ist eine Öffnung des Herzens.
Nach A Love Supreme stehen viele der Anwesenden auf, teilen mit den anderen, was die Musik für sie bedeutet, in ihnen ausgelöst hat. Ein junger Mann erzählt, er habe sich beim Zuhören wie auf einem Berggipfel gefühlt. Eine Frau spricht davon, dass ihr John Coltranes Musik über den Tod eines engen Freundes hinweghalf. Danach werden all jene eingeladen, nach vorne zu kommen, die ein Instrument mitgebracht haben. Die Kirche wird zum Jazzclub.
Ich möchte, dass die Anwesenden das mitnehmen, was der heilige John Coltrane wollte. Ich möchte, dass sie das mitnehmen, was sie brauchen. Ich möchte, dass sie hierher kommen, suchend und findend und glücklich von hier weggehen. Dass sie ein Stück weit dem näher kommen, das Gefühl haben, eine Antwort bekommen zu haben. Ein weiteres Stück im Puzzle. Denkenden, bewussten Menschen geht es immer genau darum.
Die John Coltrane Church wurde einmal von der New York Times als hipste Kirche überhaupt bezeichnet. Nach 3,5 Stunden Gottesdienst, der etwas anderen Art und viel Jazz, kann man dem durchaus zustimmen. Die Türen der kleinen Gemeinde stehen sonntags für jeden offen, der die Musik von John Coltrane oder Kirche und Spiritualität einmal ganz anders erleben möchte.
And pray.
And pray.
Lest ihr enter into temptation.
Lest ihr enter into temptation.
For the spirit is willing,
for the spirit is willing,
but the flesh is weak.
But the flesh is weak.
Shake someone's hand and say, God bless you. Please pray for me.
The Church of John Coltrane in den USA. Deutschlandfunk Kultur mit dem Thema Musik in der Religion und Religion in der Musik. Ein ganz wichtiges Instrument ist da natürlich die Orgel, bei den Christen sowieso, aber auch bei Reformjuden. Viele der Orgeln in Synagogen sind in Nazi-Deutschland verstummt, wurden zerstört, verschleppt, verkauft, wenige wurden gerettet. Kirsten Serup-Bielfeld erzählt die Geschichte von Andor Ishaak, den sie auch den Orgel-Sherlock Holmes nennen.
Der geistliche Herr glaubte sich verhört zu haben. Was wollte dieser quirlig umtriebige Besucher von ihm? Die Orgel aus seinem Gotteshaus? Die nämlich sei, so erklärte er, während der NS-Zeit aus einer Berliner Synagoge ausgebaut worden und schließlich hier in dieser kleinen Dorfkirche in Hessen gelandet.
So habe ich eine Orgel entdeckt, die in einer kleinen katholischen Kirche war.
Der Pfarrer ist verdutzt, aber Andor Ishaak, lange Jahre Leiter des Europäischen Zentrums für jüdische Musik in Hannover, bleibt hartnäckig.
Und ich habe dann mit dem Pfarrer ausgemacht, ich darf die Orgel kaufen unter der Bedingung, dass diese Orgel dann in einer Synagoge stehen wird. Ich habe das ihm versprochen, obwohl ich wusste, dass diese Möglichkeit in Deutschland nicht bestehen kann.
Denn eine Orgel in einer Synagoge, das hatte es in den kleinen orthodoxen Einheitsgemeinden, die nach Kriegsende in Deutschland wiedererstanden waren, nicht mehr gegeben. Die Orgelmusik, die seit rund 200 Jahren den Gesang in den jüdischen liberalen Gemeinden begleitet hatte, war zumeist seit dem Novemberpogrom 1938 verstummt.
Ich habe nicht.
Ursprünglich gab es überhaupt keine Orgeln in jüdischen Gotteshäusern. Aus Trauer über die Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus waren alle Musikinstrumente aus Liturgie und Synagoge verbannt und nur der unbegleitete Gesang zugelassen worden.
Danach wollte die in die Welt zerstreute jüdische Gemeinschaft nicht mit den Merkmalen des Tempelgottesdienstes zu tun haben.
Doch sie hatte nicht mit einem engagierten Pädagogen gerechnet, der 1810 alles umkrempelte und für einen handfesten Skandal sorgte. In dem kleinen Harzstädtchen Seesen nämlich öffnet der Lehrer Israel Jakobsohn seine jüdische Schule auch für nichtjüdische Kinder. Damit die aber nun singen und beten können, wie sie das von ihrer Kirche her gewohnt sind, lässt er völlig arglos eine Orgel einbauen und sorgt für einen kollektiven Aufschrei unter seinen Glaubensbrüdern.
Die jüdische Umwelt war entsetzt. Was er getan hat, das war ein ganz harter Tabubruch. Die Orgel war für die Synagogen in der Diaspora verboten. Der arme Israel Jakobson wusste gar nicht, dass er mit dieser Tat eigentlich das liberale Judentum erfunden hat. Und plötzlich wurde sowas Ähnliches wie ein Schisma eingeführt. Und plötzlich standen auf der einen Seite die Freunde der Orgel und auf der anderen Seite die Gegner der Orgel. Und das führte zu einem historischen Orgelstreit, wo die großen Rabbiner darüber diskutierten, ob es gestattet ist überhaupt, mit der Orgel im Gottesdienst zu spielen.
Die beiden feindlichen Parteien, spöttisch als Örgler und Nörgler bezeichnet, lieferten sich unerbittliche Auseinandersetzungen. Denn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Ruf nach einer Reform des jüdischen Gottesdienstes immer lauter geworden. Die Orgel wurde von den Reformern als Zeichen für Fortschritt und Modernität gewertet. Die Orthodoxen dagegen betrachteten Orgelmusik in der Synagoge als Symptom einer schleichenden Christianisierung des Judentums. Schließlich trugen die Reformer den Sieg davon und es entwickelte sich eine ganz eigene deutsch-jüdische Orgelmusik, deren berühmtester Repräsentant der in Berlin wirkende Komponist Louis Lewandowski wurde. Es war eine Musik mit eindeutigen Anleihen an Klassik und Barock. Wie beim Lied Ma Tovu, wie schön sind deine Zelte, Jakob, dem Gesang beim Eintritt in die Synagoge.
Lewandowski hat das so vertont. Ma Tovu, Ma Tovu, Ma Tovu, Aleho. Natürlich kennt man das, weil das ist die berühmte Aria. Karom hioben, credim yalmen, senza dite, lang wiesel go. Karom hioben von Giordani.
Während der Pogromnacht 1938 gingen zahllose dieser Synagogenorgeln in Flammen auf. Andere wurden geraubt, verkauft, versteckt, aus Synagogen aus und in Kirchen wieder eingebaut. Diese Geschichte ließ Andor Ischak nicht los und so wurde er zu einer Art Noten- und Orgeldetektiv. Land auf, Land ab durchkämmt er Kirchen nach Synagogenorgeln, Speicher und Keller nach Noten und Handschriften synagogaler Musik. Längst hat er eine Spürnase dafür entwickelt, wo die eine oder andere Orgel noch zu finden ist. Zwar sagt er von sich selbst, etwas Meschugge sei er schon, doch der Erfolg gibt ihm recht. 8 Orgeln hat er inzwischen aufgetrieben. Sie waren gestohlen und vergessen worden. Niemand hatte sie katalogisiert. Das vor vielen Jahren dem katholischen Pfarrer einer kleinen hessischen Dorfkirche gegebene Versprechen konnte Ischak dann doch noch einlösen. Nachdem er 1992 das Europäische Zentrum für jüdische Musik in der Villa Seligmann in Hannover gegründet hatte, fand seine Orgel dort im großen Saal ihren Platz. Dass die Orgel das wichtigste Verbindungsglied zwischen Synagoge und Kirche sein kann, davon ist Andor Ischak fest überzeugt.
Die Kultur, die Musik trägt uns und sie verbindet uns.
Der Orgel Sherlock Holmes, Andor Ischak. Wir beschäftigen uns in dieser Stunde intensiv mit Musik in der Religion und auch mit Religion in der Musik. Ich spreche jetzt mit Uti Hoffe. Das ist ein Dirigent, der ist seit 10 Jahren Vorsitzender der Synagogengemeinde in Potsdam und seit 20 Jahren ist er künstlerischer Leiter der Musik an der Potsdamer Erlöserkirche. Guten Tag, Herr Hoffe.
Guten Tag.
Musik kann Herzen öffnen, kann Seelen erheben, aber zentral ist in der Religion ja immer die Verkündigung des Wortes. Wie viel Platz braucht Musik in einem Gottesdienst, egal in welcher Religion?
Das ist sicherlich unterschiedlich, aber in der ursprünglichen Form glaube ich, dass Wort und Musik, sogar Tanz dazu, ja ein integraler Bestandteil der Rituelle der Urmenschen waren. Diese Teilung kam, glaube ich, ein paar tausend Jahre später mit der Entwicklung, auch mit der Entwicklung der Religionen.
Tanz im religiösen Kontext ist relativ selten. Mir fallen die Sufis vielleicht noch ein im Islam, aber sonst wird eher gesungen.
Ja, aber ich sag mal, im Urwald um den Lagerfeuer haben die Menschen sich versammelt und sie haben auch ihre Ängste, ihre moralische Erwartungen, ihre Wertstellung, alles verbunden mit Wort, Gesang, Bewegung. Das war ihre religiöse und soziales Leben alles in eins. Danach kam die Entwicklung der Religionen, also insbesondere die monotheistische Religionen, mit der Zentralisierung der Ritus, Zentralisierung der Glaubenbekenntnisse. Und da fing an schon diese Spaltung.
Mhm. Musik, vor allen Dingen gemeinsamer Gesang, vielleicht auch gemeinsamer Tanz, das wirkt ja. Aber warum und wie wirkt das auf uns Menschen?
Gut, ich denke, alle, die ihre religiöse und Wertstellung verbreiten wollten, waren absolut bewusst, dass mit Kunst öffnet man die Menschen auf eine ganz andere Weise und Musik auf jeden Fall. Und deswegen haben sie von vornherein die Inhalte auch musikalisch gebunden. Menschen merken sich auch bestimmte Texte viel besser, wenn sie sie mit einem musikalischen Inhalt versehen. Wie viele Menschen können aus dem Stand einfach ein Gedicht ihnen vortragen, aber wie viele Menschen können mehrere Schlager hintereinander wegsingen? Da sehen Sie, dass Musik belebt.
Das ist was Sinnliches.
Ja, natürlich.
Ich bin als Katholik ja mit sehr viel Sinnlichkeit im katholischen Ritus aufgewachsen. Da gibt es die Orgel, da gibt es den Gesang, das Gloria, Agnus Dei, Weihrauch kommt noch dazu, Glocken. Und dann gibt es das neue Lied mit Querflöte und Gitarre. Das ist ja nicht in allen Konfessionen, nicht in allen Religionen so. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Wer ist denn besonders musisch, offen und wer hält sich eher zurück?
Also ich denke, alle Kulturen haben eine starke Rolle für Musik. Die Frage ist, ob in religiösen Abläufe oder rituelle Abläufe. Im Judentum hat zum Beispiel das Instrumentalspiel als Arbeit richten gesehen und deswegen ist es in sabbatikaler Form nicht vorhanden. Das heißt, in der Synagoge zum Beispiel fehlt jede Begleitung in der orthodoxen Ritus. Mit den Jahren hat sich der Vorbeterrolle entwickelt, sodass der Vorbeter vor allem singt. Aber die Gemeindemitglieder singen auch dazu. In der evangelischen Kirche, in der Kirche generell, aber in der evangelischen Kirche heute spielt Musik eine zentrale Rolle. Das ist wie ein roter Faden durch den ganzen Gottesdienst. Und das ist meiner Meinung nach auch eine große Bedeutung für die Beliebtheit dieses Gottesdienstform, dass die Menschen sich beteiligen, selber aktiv durch Singen.
Jetzt haben wir ja vor wenigen Minuten über Orgeln in Synagogen, nicht in orthodoxen, sondern in Reformsynagogen berichtet. Der Einbau von Orgeln, war das eine Öffnung für die mehrheitschristliche Gesellschaft oder eine Art Anpassung, Unterwerfung?
In Deutschland auf jeden Fall. Das blieb nicht nur bei der Orgel, sondern man hat auch christliche Kompositionen oder weltliche Kompositionen von europäischen Komponisten genommen und die mit hebräischen Texten versehen, um eben in der Synagoge, Reformsynagoge in Deutschland, ähnliche Riten, Ritualen zu haben, wie der Nachbar hat. Aber es gab auch Orgeln in Osteuropa, auch bei orthodoxen Synagogen. Die wurden aber eben nicht sabbatikal benutzt. Sie wurden unter der Woche verwendet für andere Sachen, Hochzeiten, Bar Mitzvahs und so weiter. Aber klar, in Deutschland war das explizite Wunsch der assimilierten Juden, sich zu assimilieren.
Machen wir mal den Fokus etwas größer auf, verlassen wir die Kirche und die Synagoge und gehen wir die Popmusik. Da gibt es auch solche Beispiele. Da steht manchmal sogar was an der Spitze der Charts.
Halleluja, 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 Halleluja.
Kennt wahrscheinlich jeder von Leonard Cohen, aber wenn wir ehrlich sind, ist das ja kein frommes Lied, sondern da geht es um eine Beziehungskiste. Aber eben mit so einem spirituellen Gesangsanteil. Was ist denn das?
Ja, das haben Sie richtig gesagt, spirituell und kein religiös. Das hat mit Religion nichts zu tun, das ist aber eine spirituelle. Er greift natürlich auf eine Vorlage, der vielen Menschen bekannt ist. David und seine Harfe, David und seine verbotene Beziehung zu Bathsheba. Und das ist eine sehr pikante Geschichte aus der Bibel. Und darauf baut er auch seine Liebe, seine vielleicht verbotene oder ungelungene Liebe. Und er hört das natürlich mit dem Schlagerwort Halleluja. Naja, mit Halleluja hast du schon das Publikum irgendwie bei dir.
Darf der das? Ist das gut oder ist das schlecht?
Man darf alles, ja. Halleluja heißt nichts anderes als Lobe Gott. Und wenn er weiß, warum er das in seinem Lied einbaut, dann ist okay.
Jetzt sind ja in den Kirchen immer weniger, die Gott loben. Die Gläubigen werden weniger in Deutschland. Aber die Kirche an sich bleibt natürlich. Viele Kirchen öffnen sich, werden zu Veranstaltungs-, auch zu Konzerträumen oder Sälen. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Ausdrücklich als künstlerischer Leiter der Musik an der Erlöserkirche Potsdam.
Natürlich verliert man in Anführungsstriche seine Gläubigen, aber das hat eben damit zu tun, dass der Staat generell das christliche Moral oder das jüdische und das jüdische christliche Moral angenommen hat. Allein in der deutschen Verfassung sind viele Moralgüter dort verankert, sodass viele Leute haben es nicht nötig, sich so stark zu bekennen oder engagieren für religiöses Leben, weil sie eben nicht von der Grundidee eines Schöpfers motiviert sind. Und in der Tat war das auch eine Diskussion auch bei uns in Potsdam, ob in der Kirche auch Musik stattfinden soll. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem Verein, der ein Trägerverein ist, Musik an der Erlöserkirche und nicht Kirchenmusik. Es gibt Kirchenmusik und es gibt Musik in der Kirche. Und ich denke, und mittlerweile denke ich, da bekennt sich auch die evangelische Kirche dazu, sind die Kirchen auch Kulturorte. Und das ist auch im Sinne der Kirche sicherlich, dass Menschen, die auch kein Gläubiger sind, in die Kirche kommen, ihre Hemmschwelle überwinden, einmal erstmal kommen für eine Kulturveranstaltung und dann vielleicht mal auch noch andere Ideen oder Bedürfnisse entwickeln. Also im Sinne der Verkündigungsarbeit soll die Kirche sich natürlich als Kulturort öffnen.
Musik in Gotteshäusern, die Wirkung auf Gläubige und auch auf die, die nicht mehr glauben können oder noch nicht. Ich sprach mit Uti Hoffe, er ist Dirigent, Vorsitzender der Synagogengemeinde Potsdam, künstlerischer Leiter der Musik an der Erlöserkirche Potsdam. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Musik in der Kirche muss nicht unbedingt Kirchenmusik sein. Während die Zahl der Christen in Deutschland zurückgeht, steigt die Zahl der Konzerte in Kirchen. Kirchen aber deshalb als banale Veranstaltungsorte zu betrachten, das wäre ein bisschen wenig. Die Entscheidung, wer auftritt, wird bewusst gefällt. Kirchengemeinden sind auch zivilgesellschaftliche Player mit den Konzerten, mit Kulturangeboten, mit Freizeit und natürlich auch mit Seelsorge. Kirchen haben nämlich was. Was man da braucht. Sie haben Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind, so heißt ein Buch, überraschend offen. Ein Forscherteam vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Gemeinden und ihre Potenziale untersucht. Und Simon Schomäker berichtet jetzt über die Arbeit an der Basis und engagierte Ehrenamtliche.
Ein Sonntag im Sommer. Die Dortmunder Pauluskirche ist gut besucht. Die Anwesenden hören Organist Dietmar Korthals zu, der sie quasi musikalisch anfeuert. Das Publikum sitzt nämlich nicht in den Bänken, sondern läuft im Rahmen eines Stadtlaufs durch die Kirche. Die Pfarrer Sandra und Friedrich Laker begrüßen die Sportgruppen am Altar. Die Aktion hat für die Paulusgemeinde Symbolcharakter. Sie möchte damit zeigen, dass sie für alle Bürger, also für die gesamte Zivilgesellschaft offen ist, erklärt Friedrich Laker.
Sie kommen aus allen Schichten der Gesellschaft. Sie vertreten sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, die aber meistens in der Kirchengemeinde dann nicht alle zum Tragen kommen, weil eben nur eine kleine Gruppe sich angesprochen fühlt durch die traditionellen Angebote.
Die deshalb in der Pauluskirche zum Beispiel um Konzerte oder philosophische Abende ergänzt werden. Ob und wie es Kirchengemeinden gelingen kann, sich stärker zu öffnen, interessiert auch die Forschung. Das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland etwa hat im Juni 2019 die Ergebnisse von 6 Fallstudien veröffentlicht. Forschungsobjekte waren Stadt- und Landgemeinden aus der ganzen Republik. Die Religionssoziologin Hilke Rebensdorf erklärt den Forschungsansatz.
Wir haben uns gedacht, dann wollen wir nicht nur die Eigenperspektive haben der Gemeinde, sondern wir wollen auch wissen, wie werden die Gemeinden wahrgenommen durch andere zivilgesellschaftliche Akteure.
Das Forscherteam hat neben Gemeindemitgliedern auch Vereinsvorsitzende, Kommunalpolitiker, Vertreter von Bürgerbüros, Schulen oder Kindergärten befragt. Da gerade die evangelische Kirche sehr stark auf ehrenamtliche Arbeit setzt, war es hier relativ leicht, Querverbindungen zu finden.
Zum Teil sind es dann auch einfach einzelne Personen, die mehrfach aktiv sind. Und dann sind sie eben aktiv in der Kirchengemeinde und in einem Stadtteilbüro und in einer Bürgerinitiative. Und darüber erfährt man auch voneinander und man hält auch nicht damit hinterm Berg, dass man in dem einen mitarbeitet und in dem anderen mitarbeitet. Und unterstützt sich dann auch gegenseitig bei bestimmten Tätigkeiten.
Das gilt auch für Bochum-Stiepel. Der Stadtteil hat seinen dörflichen Charakter bis heute bewahrt. Örtliche Vereine und andere Einrichtungen beteiligen sich rege am Gemeindeleben, indem sie Gottesdienste und Feste mitgestalten. Außerdem haben die Bürgervertreter mit dafür gesorgt, dass die über 1000 Jahre alte Dorfkirche aufwendig restauriert werden konnte. 800.000 Euro Spendengelder kamen zusammen, erinnert sich Pfarrer Jürgen Stasing.
Es gibt ja Menschen, die gar nicht mehr einen besonderen Bezug zu den Inhalten von Kirche haben. Aber wenn sie sehen, dass eine so alte Kirche mit mittelalterlichen Malereien Unterstützung braucht, dann sagen sie, das ist unsere Landmarke, das unterstützen wir gern, da setzen wir uns auch voll für ein. Das heißt aber nicht, dass sie hinterher in den Gottesdiensten erscheinen oder so oder mehr.
Seit langem ist die Stiepeler Dorfkirche bekannt für Kammerkonzerte in hervorragender Akustik. Jahr für Jahr kommen tausende Musikfreunde in den Ort. Die Dortmunder Nordstadt wiederum lockt mit günstigen Mieten, wodurch sie studentisch und multikulturell geprägt ist. Das sei eine gute Voraussetzung, meint Hilke Rebensdorf.
Wie lebendig ein Gemeindeleben ist, hängt weniger davon ab, wie hoch der Anteil der Evangelischen in der Bevölkerung ist, als davon, wie lebendig diese Sozialräume insgesamt sind.
Die lebendige Nordstadt motiviert das Team der Pauluskirche und diese Leidenschaft überträgt sich. Manche Besucher sind wieder in die Kirche eingetreten und engagieren sich ehrenamtlich. Darum kann die Gemeinde selbst größere Konzerte veranstalten. Sogar Mick Taylor, Ex-Gitarrist der Rolling Stones, war schon zu Gast in der Kirche.
You got to move. You got to move.
Die Konzerte bringen Menschen mit verschiedensten Weltanschauungen zusammen. Intensive Gespräche sind dort nicht wirklich möglich. Dafür gibt es die philosophischen Abende, freut sich Pfarrer Friedrich Laker.
Dieser ganz offene Austausch, auch mit überzeugten Atheistinnen und Atheisten, dem haben sich die Gemeinden traditionellerweise so nie geöffnet. Und das ist jetzt eine neue Erfahrung, die aber die Gemeinde bereichert, weil sie uns auch nochmal, auch in unserer kirchlichen Frömmigkeit, in unserer Theologie hinterfragt und uns ganz neue Impulse gibt und uns selbst verändert.
Die Gemeinde in Bochum-Stiepel plant währenddessen eine Streuobstwiese für die Bürgerinnen und Bürger anzulegen. Sie wird auf einer nicht benötigten Friedhofsfläche entstehen, erzählt Pfarrer Jürgen Stasing. Als Vorbild dient das bekannte Gedicht von Theodor Fontane.
Herr von Ribbeck, auf Ribbeck, im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand.
Der ist gestorben und war so schlau, eine Birne mit in sein Grab zu legen, dass auch danach, wenn er tot ist, sozusagen Leute noch sich freuen können an schönen Birnen. Und deswegen dürfen die Früchte auch von allen gegessen werden.
Kirchengemeinden haben also viele Möglichkeiten, sich für die Zivilgesellschaft zu öffnen. Natürlich vorausgesetzt, dass sie die Potenziale ihres Standortes, ihrer Gebäude und Ausstattung gut kennen und diese entsprechend zu nutzen und gegebenenfalls zu modifizieren bereit sind.
Überraschend offen, Kirchen im 21. Jahrhundert. Das Buch ist in der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen. Es hat 324 Seiten und kostet 28 Euro. Musik in der Religion, Religion in der Musik. Die Sendung gibt es sonntags um kurz nach zwei bei Deutschlandfunk Kultur und als Podcast im Netz, zum Beispiel in unserer Audiothek. Mein Name ist Christopher Ricke, ich wünsche einen guten Tag.